Und zack, ist alles wieder gut. 3 Spiele, 6 Punkte. Der erste FC Nürnberg ist sowas wie die Mannschaft der Stunde in der zweiten Fußball-Bundesliga. Was vor allem schlecht für unser Geschäft ist, weil erfahrungsgemäß uns besonders viele Menschen zuhören, wenn es schlecht läuft beim Club. Finden wir vielleicht trotz dieser atemberaubenden Bilanz ein Haar in der Suppe, Flo und Uli? Oder mehrere?
Das ist unsere leichteste Übung, oder?
Ja, ich denke auch, weil Haare momentan finden, wenn die Friseure noch zu sind, ist doch kein Problem.
So wenn, ist wir aber, es. Wenn wir drüber schreiben, Geburt einer neuen Mannschaft, haben wir erfahrungsgemäß auch viele Hörer.
Okay, das mache ich. Ich mache einfach Part 2 dann.
Genau.
Und dann ist es.
Wiedergeburt
einer neuen Mannschaft. Sehr schön. Das mache ich tatsächlich. Also der Titel steht schon mal. Der Club hat in Karlsruhe gewonnen bei der zuvor Mannschaft der Stunde durch ein spätes Tor von, Achtung, Mats Mölle-Dahli. Habe ich in einem St. Pauli-Podcast Millanton gelernt, dass er so ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Also das R ist stumm und dann ein Dahli. Das ist auch eine Begleiterscheinung dieser Saison, dass wir uns am Norwegischen versuchen.
Ja, kriegst du jetzt dann wieder Post aus Norwegen dafür.
Wahrscheinlich, ja. Bitte gerne.
Du machst es nur deshalb, oder?
Ja. Also, ihr hört KADEP, den Skandinavien-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind wie immer Uli Dickmeier und Florian Zenger und Thomas Korell, der neuerdings auch Podcasts moderiert bei nordbayern.de, nämlich den Podcast mit Menschen, letzte Woche Premiere gefeiert. Stellt uns kurz unseren Sponsor vor und dann geht's wieder rund. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Einen neuen Begriff habe ich kennenlernen dürfen. Fadisieren. Großartig, dass es den gibt. Heißt sich langweilen. Ein schwaches Verb aus dem Österreichischen. Habe ich vorhin nochmal kurz gegoogelt. Schwaches Verb, damit bin ich vollkommen cool. Und Larifadi war letzte Woche auch mal irgendwo in der Verlosung. Also lauter sehr schöne Begriffe, mit denen ich in Verbindung gebracht werde. Und dann war da noch ein sehr schönes Gefühl. So hat das am Sonntag Mats Mölle-Dahli gesagt nach dem Spiel, weil der erste FC Nürnberg mal wieder gewonnen hat. Mal wieder auswärts, mal wieder durch ein sogenanntes Kacktor. Welches war besser, das in Darmstadt oder das in Karlsruhe?
Ja gut, das in Karlsruhe hat man zumindest selber geschossen. Insofern war das in Darmstadt eigentlich besser?
Ja.
Also lustiger war es zumindest.
Aber die Verkettung der Umstände war natürlich in Karlsruhe schon auch großartig, wenn du siehst, dass da ein Pass abgefangen wird, der dann das abgefangen gegen den Mitspieler prallt und genau in den Lauf und dann schlägt also Scheffler, dem der Ball in den Lauf springt, über den Ball und spielt ihm mit dem Schienbeinschoner zur Seite. Das ist schon auch, also da kommt schon auch viel zusammen. Also das ist schon auch nicht schlecht, aber kein Eigentor natürlich.
Und wieder Christian Matenja, wie heißen diese, welchen Begriff habt ihr dafür erfunden, ihr Nerds, wie Robert Klaus und du, für diese Pässe vor dem Pass, der zum Tor führt?
Es ist kein Second Assist mehr, weil zwischendrin ja, also ich sag trotzdem Mölle-Dahli, den Ball ja aufnimmt, also der Scheffler nimmt den Abschlag von Matenja runter, legt ihn auf Mölle-Dahli, der dribbelt rein und dann prallt der Ball ja irgendwie wild, also
Matenja bleibt dran bei einem Assist.
Ja.
Hat er das in Darmstadt eigentlich bekommen? Steht das beim, müsste man mal googeln. Mache ich während dieses Dings hier. Ja, ein sehr glückliches Tor, aber ein verdienter Sieg, oder Uli?
Ich muss gestehen, ich hatte ja das Privileg, Urlaub zu haben und habe mir das Spiel natürlich dann auf dem Sofa, auf dem iPad angeschaut, bin an der zweiten Halbzeit mal kurz eingenickt.
Du hast dich fadisiert.
Aber rechtzeitig wieder aufgewacht, um diesen Lucky Punch noch miterleben zu dürfen. Ja, ich glaube, insgesamt hat ja selbst Christian Eichner gesagt, kein unverdienter Sieg. Arbeitssieg war sicherlich jetzt nicht so schön anzuschauen, das Spiel, aber diese ganzen Grundtugenden, die wir ja, diese Basics, die wir ja letzte Woche alle so schmerzlich vermisst haben, die waren das mal schon deutlich erkennbar. Und insofern, typisches Zweitligaspiel. Baustellen kann der Club, ist mir aufgefallen. Darmstadt, ja, Karlsruhe, also wenn wo gebaut wird, sind 3 Punkte dabei.
Ist aber in Düsseldorf leider nicht so, ne?
Ich sehe Dieter Hecking schon mit dem Bagger vorfahren im Max-Morlock-Stadion.
Und er reißt Südkurve jetzt abreißen. Ja. Ist ja auch ein schöner Vorschlag. Dass du eingeschlafen bist, hängt es zufällig damit zusammen, Uli, dass du, wie ich am Samstag erst mit großer Freude gesehen habe, du dir eine größere Ration Bier gekauft hast. Und dann mit weniger...
Nicht nur gekauft.
Ja, aber bei mir ist nichts angekommen.
Nee, wir hatten einen sehr netten Call über Jitsi mit Freunden und haben uns da mal, wenn man sich sonst ja nicht treffen kann, eben mal im Wohnzimmer gemütlich gemacht und ein bisschen über die Welt philosophiert und dann doch das eine oder andere Bierchen dabei getrunken. Ein Assist. Und dann war ich am Sonntag ein bisschen müde, muss ich gestehen, ja.
Ein Assist Christian Martinier tatsächlich.
Hat er?
Du hast sogar dieses uns neu empfohlene Bier gleich mal ausprobiert, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oder?
Nee,
war, glaube ich, war nicht
das
dabei.
Das hatte ich noch nicht gefunden, nee. Okay. Ist aber auf der Liste.
Es ist Wahnsinn. Sobald über Bier geredet wird, halte ich die Klappe. Es ist.
Ja. Jeder hat halt seine Fachgebiete.
Ja.
Jetzt habe ich mich geräuspert, tut mir sehr leid, aber ich versuche nicht mit der Nase zu fiepen. Flo, hast du einen Matchplan erkannt? Am Sonntag.
Ja.
Versuche ihn mal so zu formulieren, wie es Robert Klaus täte, wenn ihn Martin Funk von der Bildzeitung danach fragt. Kriegst du das hin? Oder war das bei diesem Matchplan gar nicht so einfach?
Ja. Anlauf.
Das erste Mal, dass Florian Zinger sprachlos ist.
Ja, ich versuche es ja möglichst kompakt zu formulieren. Es war ja eine sprachlich großartige Leistung, das in 20 Sekunden so zu verknappen, dass man quasi alles drin hatte. Im Anlaufen war es entweder ein 4-2-2-2 oder manchmal auch ein 4-3-3. Pressinglinie war eigentlich fast Gegner und nicht hoch auf 1, also teilweise wirklich immer anlaufen, sobald der Gegner im Aufbau war. Idee war, den Gegner dazu zu zwingen, die Bälle entweder lang zu schlagen oder so zuzustellen, dass er nur in der eigenen Hälfte den Ball sich hin und her schiebt. Das hat gut geklappt. Im eigenen Aufbau war die Idee, die eigene Kette quasi nicht einzubinden, sondern den Ball immer gleich nach vorne zu schlagen. Hat man dann daran auch gemerkt, dass die häufigste Passkombination beim FCN Martenia auf Scheffler war. Und ansonsten war der Versuch dann schon früh Ballgewinne und dann gleich zum Abschluss zu kommen oder wenn man aufbaut, dann möglichst schnell übers Mittelfeld drüber zu spielen.
Ja, okay. War es nicht ganz so beeindruckend
wie nee, weil,
letzte Woche, weil der Matchplan einfach nicht so beeindruckend war. Ne? Es gab keine asymmetrischen Verteidiger und
die Verteidiger waren beide relativ, die Außenverteidiger waren beide relativ hoch. Aber es gab niemanden, der nach hinten abgekippt ist, weil eben die Kette für den Aufbau nicht verwendet worden ist.
Ja. Außenverteidiger Enrico Valentini, was habt ihr ihm für Noten gegeben? Ah, der Uli hatte
ich
ja
keine Noten. Frei. Ich glaube, der Kollege hat ihm eine 3 gegeben.
Kollege, ja genau. Ich habe 3 Minus, Kicker und Bild haben eine 4. Ja.
Okay.
Er hat am Anfang mal eine Szene gehabt, wo er ein bisschen schlecht ausgesehen hat, aber ansonsten fand ich es ganz solide.
Vor allem hat sich ein Linksverteidiger gefunden, der noch etwas langsamer ist als Enrico Valentini.
Der komischerweise eine FCN-Vergangenheit
hat. Ja, das ist Grüße an Philipp Heise. Ja, es war ein Spiel, in dem sich der 1. FC Nürnberg, so wie vorab gefordert, sehr auf die Grundtugenden des Fußballs konzentriert hat. Ist das so richtig zusammengefasst, Uli?
Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also
war mir gerade, als ich die Frage gestellt habe, war ich mir nicht sicher, ob du das nicht vorhin schon gesagt hast.
Hat ihr das schon mal erwähnt? Nein, ich glaube, bei allem, was der Flo taktisch eruiert hat, ist natürlich richtig, aber es waren halt einfach dann, die Diskussion hatten wir letzte Woche, worauf kommt es im Fußball an, und wir sind ja, haben uns ja darauf geeinigt, dass es eben im besten Fall das Zusammenspiel aus beiden Welten sein sollte, und ich glaube, da hat am Sonntag vieles gepasst in der Einstellung, wie man die Zweikämpfe angenommen hat, wobei Karlsruhe in allen Statistiken sogar besser war, was ich so gesehen habe, auch in der Zweikampfbilanz, aber letztlich in entscheidenden Zweikämpfen war man da, also auch Mühl und Maikreider fand ich viel gescholten, haben das diesmal sehr ordentlich gemacht. Karlsruhe hatte eigentlich kaum nennenswerte Chancen. Das war ganz am Anfang mal nach diesem Valentini-Fehler eben aus spitzen Winkel, weiß ich gar nicht mehr, wer es war, zum Abschluss kommt, aber auch nicht wirklich gefährlich. Und ansonsten, die klareren Chancen waren auch beim Club. Da gab es ja doch einige, insofern war das absolut in Ordnung. Und man auch wieder ein Beweis, dass man dann eben über die richtige Einstellung, glaube ich, dann doch viel bewirken kann.
Ja, war das für den Taktikmenschen ein eher lahmes Spiel?
Das ist so ein unglaublich schönes Klischee, dass wenn ein Spiel lange 0-0 steht, dann heißt das, ist dann nur was für Taktikfans oder sonst was.
Ja, ich bediene hier alle Klischees, die man sich nur denken kann. Das
weißt du. Dabei ist auch für Taktikfans manchmal das Spiel einfach langweilig, wenn der Ball die ganze Zeit lang gekloppt wird. Also das ist ja, muss man ja auch mal sagen, also es gab ja Phasen im Spiel, wo es so war, also in der ersten Viertelstunde, nur mal um mal mit Zahlen um sich zu werfen, hat der Club 40% seiner Pässe und Karlsruhe ungefähr 20% seiner Pässe lang, also über mehr als 35 Meter gespielt. Da ist dann nicht viel mit, oh, das ist jetzt taktisch super spannend, sondern das ist halt dann einfach quasi die Folge dessen, dass da die einen eben den Plan haben, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und die anderen den dazu gezwungen werden, die Bälle lang zu spielen. Also das, aber Grundtugenden kann man ja trotzdem erkennen. Also es ist ganz, ganz spannend, auch da wieder bei den Zahlen, wenn du guckst, dass die unterschiedlichen
Anbieter... Laufleistung, 4 Kilometer mehr für den ersten FC Nürnberg.
Ja, keine Ahnung, schaue ich mir nicht an.
Das ist nicht untergebracht.
Ja, nee, war mehr bei Karlsruhe.
Ja. weil die Zweikampfwerte, das ist auch sowas, ne? Je nach Anbieter hast du dann entweder einen Vorteil für Karlsruhe oder du hast einen Gleichstand, und dann hast du wieder eher wer die defensiven und wer die offensiven Zweikämpfe gewinnt und so weiter. Also von daher, ich glaube nicht, dass die Zweikampfquote an sich so unbedingt der Maßstab dafür ist, ob die Tugenden jetzt eingebracht worden sind, sondern man hat halt einfach an vielen Stellen, oder die Fouls, ist auch super, ne? Der Club mit 17 Fouls, Karlsruhe mit 8, also aber man hat halt einfach an vielen Stellen so das, ja, manchmal ist es auch wirklich nur ein Gefühl oder so, dass man halt so denkt, ja, da waren sie jetzt einen Schritt mehr da, sie sind ein bisschen mehr und ein bisschen härter auch angelaufen, und es war dann vielleicht auch wieder so eine Aufstellungs- und nicht nur eine Einstellungsgeschichte, dass man halt die Spieler auf dem Platz hat, die härter anlaufen, die ein bisschen mehr Aggressivität reinbringen.
Ja, wobei Kraus ja zum Beispiel erstmal draußen war, und das ist eigentlich so der so seine Grundtugend ist, dieses aggressive Anlaufen.
Hab mich weil er hat momentan, aber seit ich den so gelobt habe, ist er außer Form.
Durch.
Das ist der Kiss of Death.
Die Nationalmannschaft muss warten. Ich habe ja heute Vormittag, warum auch immer, einen CEF-Talk mir angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass sie auch einigermaßen normale Formate haben. Und da saßen Philipp Waldmann, unser Kollege vom Frankenfernsehen, und Chris Bichele vom Kicker. Und Philipp Waldmann hat die Frage an Chris Bichele gestellt, warum der erste FC Nürnberg solche Leistungen wie die am Sonntag in Karlsruhe nicht konstant auf den Platz bringt. Klaue ich hiermit. Vielen Dank. Habt ihr Antworten? Ich habe die von Chris Bichele vergessen. Ich glaube, es war eine Frage der Qualität oder sowas. Aber habt ihr Varianten dazu? Oder soll ich das rausschneiden?
Was hat denn Chris Bichele gesagt?
Ja, ich bilde mir ein, dass er es irgendwie, das ist ja manchmal etwas, die Antworten etwas ausführlicher bei Chris Bichele. Ich bilde mir ein, dass so der Kern war, es fehlt halt einfach die Qualität um sowas Woche für Woche zeigen zu können.
Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, also man hatte jetzt das Glück, durch dieses Tor in der letzten Minute das Spiel zu gewinnen. Wenn es jetzt nur 0 ausgeht oder genauso gut hätte er am Schluss nochmal eine Ecke irgendwie, alles Konjunktiv ist klar, für Karlsruhe da den Sieg bescheren können. Es ist alles so eng in der Liga. Man sieht es einfach, es ist so ein Spiel, der meine Eigendynamik, und ob das jetzt wirklich dann so viel besser war, also spielerisch.
Da haben wir zum einen jetzt das Haar in der Suppe und zum anderen noch eine andere bichele Antwort aus dem Talk, dass die Liga so ausgeglichen ist.
Aber das stimmt ja. Also es sind ja wirklich manchmal nur Nuancen, die so ein Spiel entscheiden. Und ob wir jetzt heute drüber reden, dass die Wiedergeburt einer neuen Mannschaft und zweiter Sieg im dritten Spiel, wenn man das die Statistik aufmachen möchte, oder ob wir eben heute wieder angstvoll auf die Tabelle schauen und denken, oje, oje, wo führt das jetzt noch hin? Letztlich sind es Nuancen. Wie gesagt, der Sieg war verdient, finde ich. Da braucht man das auch nichts schlechter machen, als es war. Aber es sind letztlich Nuancen, die dann drüber entscheiden, über was man dann diskutiert. Und ich glaube, dass der Club sicherlich in jedem Spiel schon vorhat, mit dieser Einstellung reinzugehen. Das spreche ich keinem Fußballprofi ab. Es geht keiner auf den Platz und sagt, heute lassen wir es mal ein bisschen locker angehen. Schönes Wetter. Das ist ja eine Grundbedingung. Wie es dann halt klappt, hängt dann, glaube ich, einfach auch vom Spielverlauf ab. Und deswegen hat man schon das Gefühl gehabt, dass der Club dann relativ gut ins Spiel gekommen ist und einen gewissen Zugriff hatte. Ist auch so eine schöne Formulierung, Zugriff haben.
Zugriff ist super, ja.
Und dann lief es eigentlich ganz okay.
Kommt da von dir noch mehr, Flo, oder sollen wir das Thema wechseln und über private Dinge sprechen vielleicht?
Ich überlege gerade, inwiefern man da vielleicht schon davon ausgehen kann, dass es halt ein bisschen auch an der Zusammensetzung, ich bin immer noch bei der Aufstellung, weil ich glaube, die Zusammensetzung der Mannschaft, so wie sie jetzt war, enthält halt, also mit Dovedan, der ja wieder gut angelaufen ist, der halt wieder viel Druck macht, hat mit Nürnberger, mit Möller, Delli, mit Borkowski, mit Scheffler halt dann doch viele, die ordentlich Druck machen können auf die Mannschaft, auf die gegnerische Mannschaft. Und von daher kann das schon auch eine Rolle spielen. Also ich möchte den Zufall und das Enge jetzt nicht leugnen, aber will natürlich auch immer wieder für andere Ideen und andere Überlegungen offen sein. Und vielleicht hängt es tatsächlich auch ein bisschen mit der Auswahl zusammen. Also ich finde zum Beispiel, Borkowski muss in der Mannschaft bleiben.
Ja, tatsächlich. Also selbst ich als Laie dachte mir, tut der Mannschaft schon sehr gut, gerade in diesem Pressing auf der Pressinglinie 1 und so. Aber auch fußballerisch hatte man so 2-3 Aktionen, wo man sich dachte, ja, da merkt man, was er in der Red Bull Fabrik gelernt hat. Also ja, grundsätzlich diese 4 Wechsel waren es, glaube ich, 2 erzwungen, 2 freiwillig. Valentini hatten wir schon, Georg Markreiter auch okay.
Ja, nicht nur okay, robust. Fand ich sogar.
Ja. Also blockt kurz vor dem Ende nochmal eine doch aussichtsreiche Möglichkeit der Karlsruhe ab im eigenen Strafraum, glaube ich.
Ja, und war halt für das Spiel auch, für das Karlsruher Spiel natürlich sehr geeignet, die ja viel mit hohen und langen Bällen operieren. Also da hast du jemanden, der durch sein Kopfballspiel natürlich auch viel abfangen kann. Also wenn jetzt mehr mit Tempo gespielt worden wäre, hätte er vielleicht eher Probleme bekommen, aber so war das unproblematisch. Aber das ist ja für die nächste Woche auch noch so. Also Braunschweig ist ja auch ein Team, das viel mit langen Bällen operiert. Also da kann man sicherlich auch auf ihn zählen.
Ja. Obwohl Esker Sørensen heute wieder gejoggt ist, gemeinsam mit Robin Hack, wie ich gerade.
Interessanterweise eher in Laufschuhen und Robin Hack in Fußballschuhen.
Okay.
Wenn ich das richtig gesehen habe.
Siehst du, das sind diese Details. Georg Markreiter wird eher nicht über den Sommer hinaus Fußball spielen für Nürnberg, oder Uli?
Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ja. Also hat er doch ein gewisses Alter und das Problem bei ihm ist halt, glaube ich, einfach die Verletzungsanfälligkeit. Also man kann halt nicht wirklich planen mit ihm über eine ganze Saison. Das ist natürlich, in den letzten Monaten war das schon sehr auffällig, auch in der letzten Saison schon. Und gestern hat er ein gutes Spiel gemacht, fand ich auch. Ist aber jetzt auch nicht so, dass das dann über Wochen der stabilste Abwehrspieler immer ist. Also muss man auch fairerweise sagen, er hat auch schon Spiele gehabt, die dann nicht so souverän waren. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen im Sommer sich neue Gedanken machen wird. Es ist natürlich auch die Frage, was ist mit Lukas Mühl? Sörensen wird weiter da sein, aber dann muss man sich generell irgendwie im Abwehrzentrum neu aufstellen. Also da denke ich, wird sich schon einiges tun. Und er gehört natürlich auch nicht zu den Geringverdienern und man muss ja sparen. Und deswegen glaube ich, dass da das Interesse nicht so groß sein wird, den Vertrag vielleicht zu verlängern.
Aber es war schon erstaunlich, wie gut die Nürnberger dieses Karlsruher Spiel wegverteidigt. Aber es gab ja dann doch auch ein paar Eckstöße für Karlsruhe. Aber so wirklich gefährlich ist es dann nie geworden, oder?
Ich war trotzdem immer nervös.
Ja, das liegt aber an deiner nervösen Grundhaltung.
Vermutlich.
Dem Leben gegenüber. Ja, okay. Ja.
Aber es war, das stimmt schon, also insgesamt, also ziemlich, also es gab zum Beispiel gar keinen Kopfballabschluss nach einer Ecke. Insgesamt nach Flanken, glaube ich, nur einen Ball, der mal so aus 15 Metern aufs Tor kam per Kopf, wo man sich auch denkt, naja gut, also aus der Entfernung mit dem Kopf, da brauchst du es erst gar nicht probieren. Und von
Christian,
daher,
das war Christian Wück, jetzt nimm uns nicht auch noch die Distanzkopfbälle weg. Christian Wück hat doch auch mal aus ungefähr 14 Metern im Olympiastadion in München
getroffen. Kurz nach seiner Einwechslung.
Kurz nach seiner Einwechslung, ja. Also weitermachen mit Distanzkopfbällen bitte.
Distanzkopfbälle, Distanzschüsse. Du wirst wahrscheinlich am liebsten für Tore von außerhalb zwei Punkte geben.
16er ist Lava. Ja, meine Regel.
Aber die großartige Netflix-Show übrigens. Der Floor is Lava. völlig Banane, aber richtig lustig.
Okay, also naja, wir sind nur Banane und naja, egal. Keine Vergleiche mit Netflix. Was haben wir denn noch?
Die Chance von Nürnberger. Gibt es Diskussionen? Muss Dovedan, macht er alles richtig oder muss er vorher selber abschließen? Ich glaube, er stand eigentlich im besseren Winkel zum Tor. Also eigentlich kann er den Ball rechts am Torwart vorbeischießen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man ihn rauszulegen auf Nürnberger war sicherlich auch nicht verkehrt, aber letztlich war es dann halt kein Tor.
Ja, Linksfuß, der trifft dann ins, ich suche das Zitat von Michael Wiesinger. Wenn er den Ball auf dem linken Fuß hat, trifft er die linke Ecke, die lange Ecke. Das sind für mich klassische Außenspieler, sagte Wiesinger nach dem Relegationshinspiel gegen Ingolstadt über Fabian Nürnberger. Daran hat sich wahrscheinlich Dovedan erinnert. Und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Diesmal. Aber ja,
Flo. Ich glaube, das Problem war doch eher, dass der Pass einen Ticken zu weit nach vorne geht. Oder? Also wenn der Pass einfach ein Tick genauer ist, und ich glaube, das könnte auch direkt aus der Überlegung kommen, dass er jetzt eben eine Sekunde überlegt, schieße ich oder passe ich, und dann kommt er eben so ein Stückchen ungenau aus der Überlegung raus und dann ist halt der Abschluss dadurch deutlich schwieriger. Also ja, wahrscheinlich. Ich habe auch gedacht, Mensch, schieß, aber dann hat er abgelegt, dann haben wir gedacht, oh, gar nicht schlecht, und dann haben wir gedacht, warum macht dann den nicht rein? Und
Das ist bei Dovedan oft so, glaube ich, dass er momentan einfach die falsche Entscheidung trifft. Also gab ja auch ein paar Szenen, wo er geschossen hat, wo der Ball dann halt wieder abgeblockt wurde. Also er hat so ein bisschen,
ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung hat der Kollege Ruf diese Szene auch als Beleg für das fehlende Selbstvertrauen der Nürnberger angeführt. Andererseits muss man dann schon auch in der Szene mal das Schöne sehen, wie er diesen Ball sich erkämpft, überhaupt. Ist natürlich großartig.
Ja, noch einen. Genau, das Pressing ist ja genau das, wo ich sage, daran sollte man anknüpfen. Das ist, genau das sollte man ja spielen.
Ja, warum? Das haben sie, hat er erst zu Nürnberg in Darmstadt gemacht und in Karlsruhe, und warum nicht gegen St. Pauli?
Also meine taktische Erklärung wäre zu sagen, dass es gegen eine Raute einfach ein Stückchen schwieriger ist als gegen Mannschaften, die breiter stehen in diesem 4-1-4-1, weil die einfach das Zentrum dicht machen Und deshalb dann auch, sagen wir mal, die Passwege ein bisschen angenehmer sind, wenn du früh presst, dann kommen die trotzdem schneller durch und die sind einfach auch, vor allem im Vergleich zu Karlsruhe ist St. Pauli halt auch noch ein Stückchen ballsicherer, was man ja auch sieht, und von daher denke ich, das hat vielleicht damit was zu tun gehabt, eben einfach mit der Grundordnung, dass man gegen so eine Drachenviereck-Rauten-Grundordnung ein bisschen anders spielen muss.
Ja.
Und deshalb nicht so früh draufgehen kann. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben, dass man einfach gesagt hat, ja, wir haben jetzt andere Spieler drauf, deshalb machen wir es nicht, weil mit Fabian Schleusener zu pressen ist halt was anderes als mit Scheffler und Borkowski.
Ja, aber es ging mir schon in der letzten Saison so, dass ich immer den Eindruck hatte, wenn sie sich das trauen, dann läuft's besser. Aber sie trauen sich's vielleicht auch nicht immer. Und vielleicht liegt's auch tatsächlich am Personal. Noch was zu diesem Spiel? Ich bin heute sehr zäh unterwegs. Ich fadisiere in
einem. War auch nicht so aufregendes Spiel
letztes Jahr. Ich bin auch ein typisches 0-0.
Nachbereiten muss.
Nö, es war eben genau so viel zwischen den Strafräumen.
Ich habe immer noch eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden. Noch ist keiner zu Telegram oder Signal geflüchtet. Da gibt's einen, der besonders pessimistisch ist und immer ungefähr so 3 Stunden vor Spielbeginn das Schimpfen beginnt. Und damit meistens auch nicht aufhört, diesmal dann schon irgendwann. Und dann ausgerechnet hat, jetzt braucht's eigentlich nur noch 5 Siege bis zum Klassenverbleib. Also Eskalationsstufe 1000 in Sachen Euphorie. Welche Rechnung macht ihr denn da auf?
Also, ob man das jetzt schon an Siegen noch ausrechnen kann, aber ich glaube, wenn man jetzt Braunschweig dieser Heimsieg gelingen sollte, wobei man ja vorsichtig sein muss, weil der Club ja auch in der Saison, wenn er was beständig ist, dann ist es eigentlich seine Unbeständigkeit. Also eigentlich muss man jetzt schon wieder das Schlimmste erwarten, um unserem Podcast auch mal gerecht zu werden wieder, dass das schief geht. Aber wenn Braunschweig gelingen sollte, und es wäre jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, dann glaube ich, hätte man schon einen großen Schritt gemacht.
Also bei dir ist es nur noch ein Sieg, das ist gut. Unterbietest du das noch, Flo? Sagst du, jetzt ist der Klassenverbleib sicher?
Ich hätte jetzt tatsächlich in die gleiche Richtung geantwortet. Ich hätte auch gesagt, also wenn man gegen Braunschweig gewinne, dann wäre man ja, je nachdem wie Sandhausen gegen, ich glaube, Osnabrück spielt, wäre man ja mindestens 8 Punkte weg vom 16. Ich glaube, dann kann man bei 11 Spielen schon relativ gelassen sein. Aber andererseits ist es natürlich auch wieder so, ne, es gibt genau eine Mannschaft in der zweiten Liga, die auswärts noch nicht gewonnen hat. Das ist Eintracht Braunschweig. Also man kennt die Storyline, die sich jetzt da entwickelt, quasi schon von sich aus. Wie gesagt, um dem Podcast auch gerecht zu werden. Ja. Das spinnt sich jetzt quasi schon in den Köpfen aller Zuhörenden nach einfach weiter, was da passieren könnte. Kann natürlich auch entgegnen, da spielt der 16. der Heimtabelle gegen den 18. der Auswärtstabelle. So. Könnte man wieder ein Spiel zwischen den Strafräumen erwarten. Hört
sich nach einem großen Vergnügen. Wir steigern die Vorfreude. Und schauen nochmal zurück. Dieter Hecking hat sich mit einer Videobotschaft gemeldet. In einer Woche, in der die Spieler nicht sprechen wollten, um sich auf das Wesentliche zu besinnen. Gab es nicht dann trotzdem irgendwelche Instagram-Posts von Spielern?
Christian Matenia hat geinstagrammt und Dennis Borkowski hat irgendwas vom Spiel gepostet, aber ich weiß nicht, ob das dann schon nach dem Ende des Boykotts war. Aber ja, wenn es hilft, dann sollen sie bitte einfach weiter so machen. Es ist jetzt, glaube ich, kein großer Verlust jenseits der Hundebilder.
Es scheint ja auch so. Ich folge eh nur Nate Weiss, dem
Technik. Wegen den Hundebildern.
Wegen der Hundebilder und weil es mich fasziniert, wie viele Stories er immer reposten muss, irgendwie, weil alle Welt seine Übungen macht. Kürzlich war mal in Afrika, da wollte ich ihn noch genau fragen, was er da eigentlich getan hat, aber ja. Dieter Hecking. Ist er erstmal ein Video für die Sponsoren eine gute Idee? Oder hätte man dieses Video vielleicht an die komplette Clubfamilie richten sollen in diesen turbulenten Zeiten, die da noch herrschen?
In grauer Vorzeit.
Ja,
also lange ist sie kurz bevorstand.
Ja. Nein, ich glaube, der Verein wollte halt einfach mal, es gab ja in Vor-Corona-Zeiten, wurde ja auch eingeführt, diese regelmäßigen Treffen mit Sponsoren, wo man sich mal in der Mannschaftskabine trifft und da so ein bisschen Kundenpflege betreibt. Und das ist momentan natürlich schwierig. Und ich glaube, dass man halt deswegen diesen Weg mal gewählt hat, um sich da mal wieder in Erinnerung zu rufen. Ob es jetzt das geeignete Format ist, weiß ich nicht. Also ich habe selber nicht gesehen, das Video. Ich habe nur die Transkription dann gelesen. War ja wohl sehr emotional und jetzt auch.
Er hat Scheiße ganz gesagt.
Ja, ganz nicht ganz ausgefeilt, wollte ich gerade sagen, also von der Rhetorik her. Aber ja, wahrscheinlich geht es dem Club wirklich so schlecht, was wir alle noch gar nicht ahnen, dass man mal die Sponsoren ein bisschen aktivieren muss.
Was sagst du, Flo? Hätte das an alle gehen müssen oder ist das okay? Es ging ja dann natürlich an alle, weil es irgendwann jeder mitbekommt und sieht, dass Dieter Hecking sich nicht hat rasieren wollen vor diesem Video. Oder?
Der Barbier hat auch zu, oder?
Ja, anscheinend.
Anscheinend, ja. Nächste Woche wieder, ganz kurz.
Also bei Barbier habe ich jetzt wieder was komplett anderes verstanden im ersten Moment.
Barbier?
Ja, wenn du das dann schon verstehst, dann erinnere dich mal bitte an unsere Wette von der Jahreshauptversammlung 2020.
Wird ja regelmäßig dran erinnert.
Im Herbst. Ja, Flo.
Ich habe jetzt als Nicht-Franke gedacht, der Uli meint, das, was im Drucker liegt, das Papier. man merkt eindeutig, für Bier bin ich irgendwie nicht so der richtige Ansprechpartner.
Ja, da kriegen wir dich schon noch hin. Auf Linie.
Ich habe gerade ernsthaft überlegt, wann ich das letzte Mal Bier getrunken habe. Das ist lang her.
Gestern.
Ja, ist mir schon klar, dass das bei euch einfacher ist, aber ich komme gerade echt nicht drauf. Um die Frage zu beantworten, der ich jetzt ausgewichen bin.
Ja.
Ich denke, das eine schließt ja das andere nicht aus. Man kann ja ein Sponsorenvideo machen, aber vielleicht wäre dann eine Botschaft an den Rest auch nicht schlecht. Wenn man in Kommunikation tritt, dann eben nicht nur mit dem exklusiven Kreis, auch wenn natürlich der exklusive Kreis das Video dann sowieso mit dem Rest teilt und am Ende ich es dann auf WhatsApp gekriegt habe mit dem Doppelpfeil, also häufig weitergeleitet. Von daher ist dann auch klar, dass das dann rumgeht. Ich fand vom Video an sich her, ja, so semi-gut.
Also, hättest du als Sponsor, hättest du dir mit diesem Video gedacht, und gleich nochmal 2 Millionen oben drauf?
Ja, ich hätte eher Angst um mein Investment gehabt, wenn die schon jetzt so das Betteln anfangen. Also ich verstehe den Grundgedanken dahinter. Ja. Ich fand's aber wirklich nur so semi-gut, weil halt so gerade so der Schlussteil dahinter, wo so der Punkt, wo dann irgendwie über die Schlepp sagt, ich will es nicht mit den schleppenden Impfungen vergleichen und es dann doch mit den schleppenden Impfungen vergleicht, weil die wollen ja auch Gutes tun und schaffen es nicht. Und also das fand ich eben ungut. Und insgesamt so hinten raus ist es dann ein bisschen, ja, sehr überdramatisch geworden. Und da hatte ich so das Gefühl, so in diesem, oh, und jetzt bitte bleibt bei uns und lassen Sie uns da das gemeinsam durchstehen. Das fand ich schon, ja, das kommt sicherlich beim einen oder anderen an. Also, aber bei mir wird's nicht ankommen, aber ich bin halt einfach auch kein emotionaler Mensch.
Und kein Wobei Sponsor. Es auch interessant ist, dass es Dieter Hecking, also eigentlich ist ja Nils Rosso für das Finanzielle und auch für die Sponsoren zuständig. Eigentlich war das ja gar nicht sein Geschäftsbereich.
Ja. Aber, stimmt, aber wahrscheinlich ist einfach.
Doch der prominentere Name dann.
Ja.
Klar.
Und wer weiß, wie Nils Rosso zurzeit aussieht. Also vielleicht ist einfach da in dem Moment Dieter Hecking der fotogenere gewesen, weil.
Ja, Nils aber Rosso, ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich Haare hat.
Ja. Die Pandemie macht alles.
Alles möglich.
Alles möglich, die verrücktesten Dinge. Ja, okay. Das wäre so zum Sportlichen und ich habe große Angst davor, jetzt zum Gerch überzuleiten. Habt ihr noch irgendwas, was wir bereden müssen aus Nicht-Rätselfreunde-Sicht?
Ich habe nur noch eine Anekdote. Ich bin gestern mal Fahrrad gefahren mit meinen Kindern und bin
auf dem Kalzner Weiher vorbeigefahren. Das ist Fahrrad gefahren, das ist schon, ja. Einer der
ja. Ich war sogar schon joggen die Woche, also bitte.
Was ist los?
Ja, man muss was tun im gewissen Alter. Mir fehlt ja mein Montagsfußball, mein traditioneller. Muss ich das irgendwie anders kompensieren, diese Bewegungslosigkeit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin am Kalzner vorbeigefahren und da hing ein Transparent am Eingang, gebt Besson eine Chance. Mhm. Habe ich irgendwas verpasst? Ist der wieder fit? Ich dachte, der ist gerade erst so langsam ins Mannschaftstraining wieder oder läuft so ein bisschen.
Da bin ich
Teile des Mannschaftstrainings.
Der hat doch, oder?
Teile des Mannschaftstrainings.
Teile des Mannschaftstrainings.
Ja.
Fand ich interessant, dass man da ein Transparent aufhängt.
Ja, wer hängt dieses Transparent auf vor allem? Ist es Familie oder? Das wäre eigentlich schön.
Aber in Zeiten, wo Linus Rosenlöcher einen Profivertrag kriegt, da
ist ja, man auch kann alles möglich. Ich sage ja, die Pandemie verändert alles.
Ja, an der Stelle übrigens, wo ein früherer Clubprofi mal an die Laterne, an die Straßenlaterne gefahren ist, beim Versuch auf die Straße abzubiegen. Und jetzt ist mir der Name entfallen, weil es eine Jesus Junior war es nicht, aber irgendein Brasilianer.
Hat eine Laterne umgefahren? Ja. Nee, das ist... Wann war denn das?
Matthias Hertlein hat es damals gesehen und für die Abendzeitung sofort fotografiert. Ich kann mich erinnern. Das können wir auch mal als Preisrätsel machen. Wer war der Clubspieler, der damals beim Rechtsabbiegen nicht auf die Straße, sondern auf den Gehweg und an die Laterne gefahren ist und dann relativ hilflos dastand mit seinem Auto und nicht wusste, was er jetzt machen soll? Ich komme nicht mehr auf den Namen. War ein Brasilianer, glaube ich.
Komm nicht mehr auf den Namen. Nicht auf den Namen ist, glaube ich, jetzt fast das Stichwort. Aber ich wollte vorher...
Vielleicht
aber
ist es der Gerch.
Genau, wenn jetzt... was wolltest du vorher noch
ja,
über
ich
Linus?
Ja, ich wollte noch den... Wir haben ja ein Ding... Ja, Linus, Linus Rosenlöcher sei das gegönnt, dass er seinen Profivertrag kriegt. Ich wollt,
Tim Latta
aber
ja auch.
Tim Latta ja auch. Und wir haben ja noch einen tatsächlichen Neuzugang. Ne? Also das sollte man vielleicht nicht unterschlagen, dass letzte Woche der erste Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet worden ist.
Was mich sehr erstaunt hat, wo du mich mal wieder sehr erstaunt hast, und damit versuche ich jetzt davon abzulenken, dass mir sein Name entfallen ist, aber das ist ja auch...
Thailan Duman!
Genau, ein Motto dieses
Podcasts. Ist der nicht so aus dem Fight Club?
So ähnlich, ja.
Ähnlich.
Tyler Durden, oder?
Ja.
Auf jeden Fall, dass Dieter Hecking diesen neuen aus der Regionalliga von Borussia Dortmund 2 als variablen Mittelfeldspieler angepriesen hat in der Pressemitteilung des Vereins. Und dann kommt der Zenger ums Eck und sagt, eigentlich ist es ein Rechtsverteidiger. Das fand ich sehr schön.
Ja, das ist ja auch wirklich spannend, weil er, also es ist ja nicht
falsch.
Ja,
das hättest du ihnen vielleicht vorher sagen sollen, dass es...
Nee, das ist ja... Ich vermute eigentlich, dass das schon Absicht ist, dass man da jemanden holt, der auch rechts hinten spielen kann. Also er kommt ja, der ist tatsächlich gelernter, falls man das beim Fußballer sagen kann, gelernter zentraler Mittelfeldspieler, hat aber dann eben jetzt in Dortmund in dieser Saison umgeschult. Die spielen in so einem 3-4-3 in der zweiten Mannschaft unter Enrico Maaßen. So wundert mich bis heute, dass der nicht der Profitrainer ist, sondern Terzic, aber gut. Das nur nebenbei. Und die spielen eben in diesem 3-4-3 und in diesem 3-4-3 spielt er halt quasi den rechten Wingback, den Flügelverteidiger, den Halbverteidiger, was auch immer man da wählen will, halt nicht. Aber er spielt auch in der Kette den Rechtsverteidiger. Und das Spannende ist, er trifft, schießt halt Tore als dieser Rechtsaußen, rechte Flügelspieler und hat da jetzt 11 gemacht. Von den 11 waren tatsächlich 4 Elfmeter, aber immer noch 7 Außenspiel oder.
Wie viele Distanzschüsse?
2.
Siehst du? Das ist 2 von 7?
2 von 7 ist gut. Also ich weiß, da kann ich nicht sehen, ob es ein direkter Freistoß ist oder nicht, soweit geht.
Konkurrenz für Johannes Geis, Enrico Valentini.
Ja.
Der kann beide ersetzen.
Der kann alle ersetzen. Also jetzt mal ohne Schmarrn, wenn man so, dann sich so mal die Metriken anguckt und so weiter, dann ist das ein richtig guter Regionalligaspieler und wahrscheinlich hat er dann auch auf jeden Fall das Zeug mitzuhalten in der zweiten Liga. Von daher, weil ich meine, Dortmund hätte ihn, glaube ich, auch ganz gern behalten, weil die ja aufsteigen wollen in die dritte Liga oder momentan auch Tabellenerster sind in der Regionalliga West. Und von daher, also das ist ein interessanter Transfer, der Wobei natürlich die einzige Frage dann ist, warum ist der mit 23 noch kein Profi, aber ansonsten.
Exakt. Und hat ihn Dieter Nüssing entdeckt, das ist dann die nächste interessante Frage.
Könnte man jetzt fragen, oder kam der Tipp von Philipp Haalas, der mit ihm spielt?
Das kann auch sein, natürlich. Damit sind wir jetzt aber bei Philipp Haalas, finde ich, da kann man dann zum Gerch von letzter Woche überleiten. Oder? Haben wir den irgendwo schon aufgelöst?
Es gab richtige Antworten auf Twitter. Ich weiß nicht, ob wir ihn aufgelöst haben.
Uli wusste es auch. Hat ja weniger lang nachdenken müssen wie ich. Tobias Pachonik
war's. Spielt jetzt in Venlo.
Genau. Und
wahrscheinlich aber nur noch diese Saison.
Dann wäre ja, das jetzt wird's dann doppelt schmerzhaft. Eigentlich wäre letzte Woche schon ich dran gewesen, mir einen auszudenken. Jetzt hatte ich mir einen ausgedacht. Hab ihn aber nicht zu Ende recherchiert, weil es eine so fantastische Geschichte ist, dass ich da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen muss und mehr Zeit brauche als die 10 Minuten, die ich mir gestern dafür genommen habe. Deshalb erstaunlicherweise wieder ein Gleich von Florian Zenger. Und da der zweite Teil, ich habe den gestern schon wieder lesen dürfen, diesen Gleich. Und ich hadere seitdem mit mir, dass ich ihn bis jetzt, ich hatte eine schlaflose Nacht, und bis jetzt komme ich nicht drauf, obwohl, ja, egal, man darf nicht zu viel verraten. Also
auf geht's. Ja. Ah. Gerchs Spitzname ist die Raubkatze. Vielleicht kommt das daher, dass Gerch, bevor er in der Profiliga seines Heimatlands durchstarten konnte, professionell Hallenfußball spielte und da teilweise als Torhüter agierte. Nach Nürnberg war Gerch aus Berlin gekommen. In 2,5 Spielzeiten war er dort nie über den Status des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Aber immerhin zu 6 Einsätzen in der Champions League, wo sein Verein unter anderem beim AC Milan und Chelsea gewann. Auch deshalb wechselte Gerch den Verein, denn sein Nationaltrainer hatte ihm angekündigt, ihn nur zur WM mitzunehmen, wenn er Stammspieler sei. Beim Club war Gerch tatsächlich Stammspieler, allerdings nur in der einzigen Saison, in der während seiner Zeit am Pfalznerweiher kein Ligawechsel anstand. Nach dieser Saison, als Stammspieler, spielte Gerch dann auch tatsächlich die Weltmeisterschaft, bereitete gleich im ersten Spiel mit einer Traumflanke das 3:0 nach 36 Minuten vor und spielte in allen 5 Spielen seiner Mannschaft über die vollen 90 Minuten. Nach der WM spielte Gerch fast 2 Jahre lang nicht mehr für sein Land. Auch für den Club musste Gerch lange Zeit pausieren. Die Hinrunde nach der WM hatte er noch als Stammspieler verbracht, Interesse von einem Verein in England geweckt, der heute Arbeitgeber eines Sehnsuchtsspielers vieler Clubfans ist. Doch dann zwickte der Rücken. 44 Spiele in Folge fehlte Gerch. Während dieser Phase ohne ihn stieg der Club ab. Ob es an Gerchs Fehlen lag? Vor seinem Ausfall hatte der FCN 5 von 15 Spielen mit seiner Beteiligung gewonnen. Die Spieler sogar bei 2 dieser Siege ein Tor erzielt. Danach gewann der FCN nur noch 3 Mal in 18 Partien. In der Folgesaison gewann der Club nach seinem Comeback im April die ersten 5 Spiele mit seiner Beteiligung, schoss 18 Tore in diesen 5 Partien, von denen Gerch 1 selbst erzielte und eines vorbereitete. Die Rückkehr in die Bundesliga machte Gerch dann aber nicht mehr mit. Er kehrte in die Heimat zurück, wo er in 5 Jahren sich noch mit 4 verschiedenen Erstligisten versuchte. Er konnte aber nicht an die Erfolge vor seiner Zeit in Deutschland anknüpfen. In jener Zeit, vor seinem Auslandsabenteuer, war er in 3 Versuchen 2-mal Meister geworden und hatte jeweils entscheidende Tore erzielt und oder vorbereitet. Nach einem knappen Scheitern im 3. Versuch war Gerch dann eben nach Deutschland gewechselt. Vom Hauptstadtverein in seiner Heimat zu einem anderen. Heute arbeitet Gerch als Sportbotschafter für sein Heimatland und sorgt mit seiner Stiftung dort unter anderem für kostenlose Mahlzeiten und Jugendfreizeiten.
Ich glaube, das habe ich jetzt zum 10. Mal gehört. Da du mal kurz weg warst, trage ich das noch nach, weil ich den Text inzwischen auswendig kann. In der kurzen Sequenz, in der du weg warst, hast du erwähnt, dass er 2 Tore geschossen hat, obwohl er Abwehrspieler war. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also da, ich habe dich zumindest gerade mal für Sekundenbruchteile nicht gehört. Ich habe aber auch noch keine WhatsApp von Uli Dickmeier. Ha.
Ich hirne. Das ist schwer.
Sehr schwer. Es macht mich...
Weil ich das Land nicht
nenne. Keine zeitliche Einordnung da ist.
Die habe ich, das ist ja das Schlimme, dass ich die sogar mir herausgearbeitet habe und trotzdem nicht drauf komme. Also.
Ja, wir können ja mal die Hörer fragen, ja, die wissen, wer es ist.
Genau. Ja, Einsendungen bitte an Uli Dickmeier.
Nein, ich will den wissen, der an den Laternenpfahl gefahren ist. Das bitte, ja, mir mitteilen.
Okay, also heute gleich zwei Rätsel dafür. Sicherheit, der erste FC Nürnberg hat, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, am Wochenende den Klassenverbleib geschafft oder so ähnlich. Vielen Dank euch beiden. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann würden wir uns nächste Woche wieder hören. Nach dem Spiel
nächste Woche
in Braunschweig.
Das cool. Tun wir.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.